Comedy Sounds.
5, 6, 7, 8. Andra moyenne bemusa polytre ponhos malapolla planchte. Das war?
Altgriechisch.
Nämlich die erste Zeile der Odyssee.
Auf Deutsch heißt das, sage mir, Muse, die Taten des viel sich wendenden Mannes.
Ach, genau so kennt ihr uns. Humanistische Bildung wird bei uns nämlich richtig groß geschrieben.
Wir gehen rein. Das gab's auch noch nie. Eat, Read, Sleep an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Wir tun einfach alles, um den Verlust von Jan im Host-Team zu kompensieren. Hat man ja schon eben an dem Homer-Zitat sehr gut gemerkt.
Genau. Eat, Read, Sleep, das ist der Podcast, der das Lesen und auch die Antike feiert. Wir sind Daniel Kaiser.
Und Katharina Marenholz, Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und wir bringen euch alle 14 Tage oder eben auch manchmal häufiger neue Buchtipps, Diskussionen und Infos aus der Buchbranche direkt auf eure Kopfhörer oder Lautsprecher. Und hier kommt eine extrem aktuelle Folge nach der extrem kurzen Sommerpause, die eigentlich gar keine Pause war.
Aus Gründen nämlich. Da waren die letzten Wochen für uns aufregender als geplant wegen Jans Ausstieg. Dazu hatten wir ja gestern eine Sonderfolge. Da mussten wir jetzt einiges umplanen, aber jetzt steuern wir das Schiff wieder in ruhige, sonderfolgenfreie Gewässer ohne Odyssee sozusagen.
Ja, ohne Meeresungeheuer, ja. Hoffe ich auch, Strudel und ohne die Rache des Poseidon.
Ja, kurze Auflösung dieses ungewöhnlichen Intros eben. Wir waren nämlich im Kino, Katharina. Yay. Und ich. Alle reden gerade über die Odyssee. Das ist die Gelegenheit, mal über Literaturverfilmung zu sprechen und den Abgleich mit den Büchern, die den Film zugrunde legen. Das ist also Thema heute.
Ja, merkt euch schon mal den Buchstaben O wie Odysseus. Das ist das erste O und das zweite O kommt jetzt.
Die literarische Vorspeise.
Oh, ich glaube, da kriege ich was frisch aus der Mikrowelle geliefert.
Und wie es dampft und duftet. Das zweite O.
Ganz. Das riecht auch gut, ja.
Das riecht gut. Deftig, hausmannskostmäßig. Mhm. Man kann schon sagen, was siehst du?
Das erinnert mich optisch ein bisschen an eines unserer ersten Gerichte, die Maisklößchen aus Gesang der Flusskrebse, die du hergestellt hast. Aber das ist jetzt, glaube ich, beabsichtigt, so längliche. So, sind ein bisschen so wie Maultaschen, aber ich glaube ja zu wissen, was es ist.
Ja.
Denn ich habe das Buch auch gelesen. Und dazu gibt es so Speck mit Zwiebeln.
Richtig, genau. Und ich sehe gerade, unter dem letzten ist sogar noch ein bisschen Küchenpapier vom Transport. Also ist man hier nie das erste von
das
mir
hier?
Aus gesehen. Ja, schon mal da unten. Du siehst
so, ja. Naja, das ist ja das Zellstoff, das kann man also mitessen.
Das sind tatsächlich so Keilchen und das ist ein Gericht aus Ostpreußen.
Darum geht's eben. Oh, wie Ostpreußen.
Oh, wie Ostpreußen in unserem Bestseller. Ist doch schön hier von Miriam Bodelski. Da geht es um Liesel, die mit ihrer Großmutter in deren Heimat reisen will, eben nach Ostpreußen, ein früher deutsches Gebiet, das heute zu Polen und Russland gehört. Emmy, die Großmutter, die stammt nämlich aus Kudern, das ist so ein kleines Dorf kurz hinter der heutigen Grenze in der Nähe von Königsberg, dem heutigen Kaliningrad. Und deshalb gibt's heute bei uns Keilchen, das macht sie auch einmal, ein altes ostpreußisches Gericht. Und jetzt, mal gucken, ob es gelungen ist.
Ich bin gespannt. Ich hatte von diesem Gericht noch nie gehört, ich habe es gegoogelt. Keilchen, das ist. Also ich hatte Kartoffeln irgendwie abgespeichert, aber das sieht gar nicht mehr aus wie Kartoffeln. Was ist das denn?
Das ist Kartoffeln in einem völlig anderen Aggregatzustand.
Mhm.
Und die Genese war infernalisch. Also es war ungefähr so schlimm wie damals mit diesen Maisklößchen.
Mhm.
Also alle Nachbarn hatten heute auch davon akustisch. Ich habe sehr viele Worte benutzt, die FSK 18.
Oh Gott,
ja.
Wirklich?
Es war wirklich.
Jetzt, also, was ist es denn? Wie hast du denn diese Dinger her? Sie sehen gut aus.
Ja, sie schmecken auch gut. Sie sind, sind geriebene Kartoffeln und zwar rohe Kartoffeln gerieben und gekochte Kartoffeln. Und diese Masse wird mit ein bisschen Mehl verrührt und in der ersten Version war nicht genug Mehl drin. Also es war dann so eine einzige große heiße Kartoffelbrei-Suppe, die ich komplett wegkippen musste.
Oh nein!
Die zweite Charge war dann schon in einem etwas festeren Aggregatzustand, aber nicht transportierbar. Und die dritte ist die vorliegende.
Nein, im Ernst, war wirklich, dreimal hattest du denn genug Zutaten?
Ich hatte noch genug Zutaten. Es war wirklich so schlimm, dass ich dachte, ich habe dir auch geschrieben, Vorspeise könnte heute ausfallen, theoretisch.
Ja, hab mir schon Sorgen gemacht.
Ja, genau. Und es war so, dass meine ostpreußische Großmutter im Himmel war und geweint hat und nicht vor Rührung. Mhm. Also als sie mich da, glaube ich, hantieren hat sehen.
Meinst du, das hat die auch gegessen früher?
Ja, ich glaube, wir haben es nie gegessen als Kinder. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir immer Keilchen hatten. Aber das gehörte bestimmt zum Repertoire damals in Ostpreußen. Es ist ja so ein bäuerliches Landgericht, so ein bisschen, na gut, Zwiebeln, Speck und Kartoffeln.
Ja, und ich finde, es schmeckt schon so, wie ich es mir vorstelle.
Ja.
Wenn ich mir Ostpreußen so ein bisschen, vorstelle.
Genau, die sollen so ein bisschen flutschig auch schmecken. Das tun sie tatsächlich auch.
Sind ja sehr so, gut geworden.
Sind so eine Gummi, so eine Gummikonsistenz ist es ein bisschen, ne?
Ja, es schmeckt ein ganz bisschen wie Kartoffelklöße.
Ja. Mhm. Ein bisschen mehr Salz.
Ich denke, das könnte, jetzt weißt du ja, wie es geht, kannst du regelmäßig mal machen.
Ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das Rezept mache, denn das Rezept, was ich im Internet gefunden habe, war nicht
offenbar nicht optimal.
Das habe ich gefunden auf so einer ostpreußischen Erinnerungsseite. Ah, das war, das muss ich nochmal überarbeiten.
Also ja, da musst du, glaube ich, nochmal mit anderem Rezept auch nochmal Probe kochen.
Aber wir sind schon mittendrin jetzt.
Wir sind mittendrin.
Im Ostpreußen-Feeling in dem ersten Bestseller nach dem Sommer.
Die Bestseller-Challenge.
Ist doch schön hier von Miriam Burdelski, du hast es schon gesagt, Daniel. Die Ich-Erzählerin ist Liesel, die mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter aufwächst in so einer kleinen Wohnung. Die haben nicht viel Geld, weil die Mutter Melanie, so scheint es zumindest und so erzählt es Liesel uns auch, ein Totalausfall ist als Mutter. Die hat irgendwie psychische Probleme, Alkoholprobleme, keinen Job, ist nie für Liesel da und auch nie da gewesen. Und deswegen wurde sie von ihrer Großmutter Emmy großgezogen. Und die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Aber jetzt ist Emmy alt und dement und ist gerade ins Pflegeheim gezogen, wo Liesel sie dann aber auch fast jeden Tag besucht. Also die kümmert sich wirklich rührend um die Großmutter. Und man erfährt schon ganz am Anfang eben, dass Emmy in Ostpreußen geboren ist und da eine sehr idyllische Kindheit hatte, bis die Familie dramatisch übers Haff, wie man es auch schon ganz oft gehört hat, vor den Russen geflohen ist. Und Liesel beschließt, dahin zu reisen, wo Emmy geboren wurde. Genau, nämlich in dieses Dorf Kudern, das eben kurz hinter der Grenze zu Russland heutzutage liegt. Und es ist ihr ganz wichtig, Emmys Heimat einmal zu sehen und dann zurückzukommen. Und Emmy, die diese Reise, so denken wir am Anfang zumindest, nicht mehr machen kann, davon zu erzählen. Und dann entwickelt sich diese Reise aber etwas anders als von Liesel geplant. Erstmal bietet Jascha, das ist so ein Aushilfspfleger da im Pflegeheim, der bietet Liesel an, sie im Auto mit nach Danzig zu nehmen, weil er da seine Familie besucht.
Der kommt aus Polen, genau.
Genau, der kommt aus Polen und da denkt Liesel erstmal, ist ja eigentlich ganz gut, die hat ja wenig Geld, dann spart sie sich das Zugticket. Sagt so ein bisschen widerwillig, aber trotzdem zu, weil sie denen auch nicht so ganz weiß, was sie von diesem Jascha halten soll. Und nach einigen Verwicklungen, das kann man, glaube ich, schon mal verraten, kommt auch Emmy mit auf diese Reise. Die nehmen die einfach mit, ohne zu fragen, im Pflegeheim. Und diese Reise führt ja zunächst mal nach Polen. Und auf dem Weg nach Danzig kommen sie ja zuerst nach Pommern und müssen natürlich viele Pausen machen wegen der alten Dame, die sie an Bord in ihrem Auto haben. Und am Ende der Reise, das kann man natürlich auch schon mal sagen, glaube ich, wird ein großes Familiengeheimnis aufgedeckt. Das ist ja quasi ein Muss bei diesem Thema, bei diesen Geschichten, diesen Familiengeschichten. Da ist ja immer irgendwo ein Geheimnis, was aufgedeckt wird. Da haben wir ja auch schon hinlänglich drüber gesprochen, Daniel. Und ich dachte, als ich das gelesen habe, schon direkt am Anfang, Polen, das ist doch was für Daniel. Und Ostpreußen ja irgendwie auch.
Tatsächlich. Polen, check. Ostpreußen, check. Pommern, check. Ist meine Familiengeschichte. Mega. Also nicht diese hier, aber von der Sache her. Und es ist ja nicht das erste Buch, das wir zu diesem Thema gelesen haben.
Lustig, genau dieser Satz steht bei mir auch.
Enkelgeneration entdeckt Omas Vergangenheit. Was ist eigentlich die Geschichte hinter diesen Menschen auf diesen alten Schwarz-Weiß-Fotos? Ne? Man recherchiert, denn die alten Menschen sind nicht mehr auskunftsfähig, entweder weil sie tot oder in diesem Fall dement sind. Das ist genauso wie bei Miriam Georg zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Verlorene. Bloß spielte in Schlesien. Also ein Roadtrip in die Vergangenheit. Und obwohl wir dieses Setting schon hatten, hatte ich mit diesem Buch eine richtig gute Zeit, weil die Figuren so stark sind.
Ja.
Diese junge Frau hat Potenzial, arbeitet aber in einer Autowaschanlage bei Mr. Wash, um das Leben mit ihrer depressiven Mutter und der Großmutter zu finanzieren. Und da ist immer die Frage, warum liebt Emmy die Oma, die Enkelin, aber warum nicht die Tochter? Was ist da so? Und das sind so krasse Twists, die aufgeblättert werden, die mich wirklich dann auch überrascht haben und die mich mitgenommen haben und gerührt haben. Das Buch hat mich wirklich mitgerissen. Und natürlich dieser Roadtrip mit diesem Trio Infernale, mit Jascha, mit der dementen Emmy und mit Liesel, das ist schon schillernd und am Anfang nicht ganz glaubhaft, aber es hat natürlich so ein Comic Relief Moment, ein nach dem anderen. Das ist schon schön. Man möchte mit im Auto sitzen, man möchte mit dabei sein, Richtung Polen, Richtung Danzig, in den Sehnsuchtsort Vergangenheit Ostpreußen. Und es ist das Schöne, es ist denn auch nicht geschönt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine happy-go-lucky Reise mit einer dementen Person und alles wird gut und sie erinnert sich wieder, sondern es ist schon weiter gebrochen und es gibt auch Momente der extremen Pflegebedürftigkeit, die auch so geschildert
wird. Ich wollte gerade sagen, ich wäre nicht immer gern dabei gewesen bei diesem Roadtrip. Und ja, wir haben das wirklich schon zigmal gelesen, Oma eingepackt, alte Heimat angucken. Und meistens schien es mir romantischer, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Und das wird hier schon recht realistisch geschildert. Ja. Insgesamt ist es vielleicht trotzdem immer noch ein ganz kleines bisschen geschönt. Das hätte vielleicht, würde das gar nicht in Wirklichkeit klappen. Das ist aber auch egal. Es ist ja keine Doku, ist ja ein Roman. Und ich fand das auch ganz toll. Das finde ich eine echte Entdeckung für mich. Sehr liebevolle Beschreibung, vor allem die Szenen mit der Großmutter, auf der anderen Seite aber auch sehr rough, die Lebenssituation mit der Mutter, die sich eben gar nicht kümmert. Und dann noch ein anderer Aspekt, sehr witzig.
Ja.
Also zum Beispiel diese Szene beim Arzt, Dr. Falk, wo Liesel einen Termin macht wegen der Oma, damit man mal noch mal drauf guckt auf deren Situation. Und der Arzt ist irgendwie schon ein bisschen seltsam. Und ich lese mal eine kleine Passage vor, bei der ich wirklich laut lachen musste. Emmy, die Großmutter, mag Dr. Falk. Ich, Liesel, glaube, sie findet ihn sexy. Ich habe mich mal über ihn erkundigt und meine Recherche hat nicht ergeben, wo, wann oder ob Dr. Falk jemals irgendwo studiert hat. Gerne googelt er noch während unserer Anwesenheit seine medizinischen Antworten und freut sich sehr, die von ihm entdeckten Ergebnisse mit uns teilen zu können. Während der Emmy seine neuesten Therapieansätze aus der Apothekenumschau vorliest, denke ich darüber nach, seine Praxis in einigen Jahren zu übernehmen. Ein paar Bücher ausleihen, ein paar YouTube-Videos und ein Abo der Apothekenumschau und ich wäre dem Ganzen hier gewachsen.
Genau. Das ist super Ton, ganz toll.
So witzig. Ja, genau. Und das alles eingebaut, zusammengefügt zu diesem doch sehr ernsten Thema, zu dieser Reise, die auch wirklich wahnsinnig viele Aspekte hat und trotzdem niemals ausfasert.
Genau, es gibt auch diesen Aspekt der Gegenwart, nämlich Polen mit Jascha. Das ist ein Sonnenschein, der das Leben einfach so anpackt. Liesel fremdelt so mit ihm, weil sie ja eben zögert und eher vorsichtig und zurückhaltend und schüchtern ist.
Ja, und sie sagt immer so nach dem Motto, ich habe so ein hartes Leben, ich hatte so eine schwierige Kindheit und ich kann gar nicht so fröhlich sein. Warum gibt es überhaupt jemanden, der so locker drauf ist?
Genau, der lacht und der flirtet, der hat Muskeln unterm T-Shirt, auch nicht ganz unwichtig in diesem Buch. Er ist auch nicht ganz unattraktiv, eine wichtige Figur, der viel in Bewegung bringt. Ja? Also es ist eine sehr rührende Familiengeschichte, finde ich. Es ist auch ein Coming-of-Age-Roman.
Ja.
Es geht ums Erwachsenwerden. Es ist auch ein kleiner Krimi um Familiengeheimnisse, die wirklich anders ausgehen, als ich dachte. Man hat ja immer so Vermutungen, wenn man schon das ein oder andere Buch aus diesem Bücherregal gelesen hat.
Ja, ich hatte, ist schon witzig. Ja. Wobei mich das große Geheimnis am Ende nicht so wahnsinnig geflasht hat, aber alles, was damit zusammenhängt, das Trauma und diese, wie das halt die Familiengeschichte am Ende beeinflusst hat, das ist schon wirklich gut gemacht.
Und darüber haben wir schon oft gesprochen.
Ja, jetzt kommt die Sache wieder.
Jede Familie, ich lege mich fest, aus dem Krieg hat solche, also nicht diese, aber solche Geschichten. Ich bin davon überzeugt, wenn ich nochmal mit meinen Eltern, Großeltern reden würde, es würden solche Verwicklungen vom Krieg durcheinander, also teuflisch, diabolos, durcheinander geworfene Biografien würden zum Vorschein kommen, Geschichten würden zum Vorschein kommen und insofern resoniert so eine Geschichte natürlich mit meiner Familiengeschichte und mit meinem Leseerlebnis. Am Ende ist es auch wahnsinnig berührend und ich kann nicht sagen, dass meine Augen durchgehend trocken geblieben sind.
Oh.
Nein, bei dir nicht, ne?
Ich weiß es gar nicht. Ich weine schon auch manchmal bei Büchern, aber ja, also nicht so doll wie du, nicht so schnell wie du vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr bei diesem
Buch. Das klingt ja, ich bin ja auch nicht so nah am Wasser gebaut.
Ja, aber...
Also.
Naja, also, bei Büchern, ich weiß nicht. Sonst ja, im Alltag, im alltäglichen Leben.
Nee, ist jetzt noch nicht genau. Also es kommt ja auch noch die DDR-Geschichte ins Spiel. Homosexualität spielt eine Rolle, ohne zu viel zu verraten. Da habe ich auch überlegt, ist das überfrachtet? Ist das denn noch zu viel? Und da dachte ich, nee, weil so ist Leben. Ich glaube das schon. Wirklich vom Krieg und von den Folgen durcheinander gebracht. Ich fand das stark.
Ich finde es auch. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Zu Recht auf der Bestsellerliste. Ja. Jetzt frage ich mal, wäre das nicht auch was für die Longlist gewesen? Von der Sache?
Von der Sache wäre das was für die Longlist gewesen. Es ist ja mal die Frage, welche Kriterien, und dann braucht es noch so ein bisschen so eine literarische Spezialität, einen besonderen hohen Ton, der sozusagen noch die Metaebene noch stärker hervorholt.
Braucht es nach unserer Meinung für die Longlist? Ich habe ja mit Jan
nach unserer Meinung
darüber gesprochen, ja, und er meint ja, es gibt ja keine Kriterien, also es könnte theoretisch jedes Buch ausgewählt werden, aber es ist ja auch mein Eindruck, und ich habe jetzt inzwischen mich schon ein bisschen weiter nach vorne gelesen mit der Longlist. Und ich glaube auch, es ist zu unterhaltsam für die Longlist, was ich aber bedauerlich finde. Ja. Denn wenn man sagt, unter den 20 besten deutschen Büchern, die ich gelesen habe im vergangenen Jahr, ist das auf jeden Fall dabei.
Total.
Da kann ich mich drauf festlegen.
Ja, würde ich sagen. Auch sofort. Genau. Es kommt noch natürlich, weil ich hier einen persönlichen Bezug habe. Also mein Vater kommt ja aus einer Art Kudern. Der kommt aus so einem kleinen Dorf in Ostpreußen. Und der war auch mal da nach der Wende. Und der hat immer gemalt und der hat auch davon Bilder gemalt. Und in meiner Wohnung, in unserer Wohnung zu Hause, hängen Bilder vom alten Ostpreußen und von dem Dorf, wie er es besucht hat. Die alte Dorfkirche, ein überwuchertes Dorf mit viel Gras, eine alte Straße. Und das, ich komme da jeden Tag dran vorbei. Also ich lebe sozusagen in Ostpreußen.
Ja, und du lebst ja im Grunde das, was Liesel gemacht hat, die ja gesagt hat, sie will es unbedingt mal sehen. Aber du selber hast es, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, nicht angekommen.
Ich war noch nicht in, weil das auch schwierig politisch dann war.
Ja, schwierig hinzukommen.
Aber ich war in Masuren und ich spüre schon, ich bin zwar religiös, aber nicht so auf so einer esoterischen Energieebene. Würde schon sagen, ja, aber da habe ich eine Verbindung gefühlt.
Wirklich?
Ja, es ist eine Art von Heimat, die ich da gespürt habe.
Ah, das spüre ich in Frankreich, meinst du?
Vielleicht. Also ich war auch mit meiner Mutter, war ich in der Tat zusammen noch zweimal in ihrem kleinen pommerschen Dorf. Wir haben am See gesessen, und da hat sie mir Geschichten erzählt. Es war nicht wie bei Emmy mit der Demenz, aber wir saßen an diesem kleinen pommerschen Dorfsee und dann hat sie mir Geschichten erzählt, die sie noch nie vorher erzählt hat. Und deshalb insistiere ich bei diesem Thema immer wieder, weil das genauso ist. Also jede Familie mit diesem Background hat, glaube ich, solche Geschichten, die von Orten, von dem Besuch an Orten in der Tat nochmal geweckt werden können. Ne?
Also bei uns wurden ja auch immer sehr viele Familiengeschichten erzählt, aber könnte natürlich sein, dass es auch welche gibt, die nicht erzählt wurden. Aber es wurde viel gesprochen. Vielleicht ist es in anderen Familien anderswo gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, nun gab es nicht so eine dramatische, traumatische Geschichte wie übers Haff fliehen. Das hört man ja oft, dass die Leute da nicht drüber sprechen können, weil sie nicht wollen, dass das alles nochmal hochkommt. Es gibt schon auch eine Fluchtgeschichte bei uns. Und ich weiß natürlich nicht, wie traumatisch das war, aber die Geschichten, die erzählt wurden, also wurden schon auch viele Geschichten erzählt, es wurde nicht totgeschwiegen.
Ja. Insofern, aber es ist wichtig, solche Geschichten auch zu erzählen, die das auch auslösen können. Also mich hat, erkennbar, ich wiederhole, hat mich dieses Buch berührt, nicht nur auf der persönlichen, sondern auch auf einer literarischen Ebene. Ich fand es wirklich sehr ansprechend und unter den Top 20 ist es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Miriam Bodelsky, ist doch schön hier, erschien bei Blessing, 384 Seiten. 24 Euro.
Ja, und Katharina hat ja gesagt, merkt euch den Buchstaben O. Wir hatten also die Odyssee, wir hatten jetzt Ostpreußen und wir hatten das O über das ostpreußische Gericht. Und jetzt kommt schon das vierte O, nämlich Oberammergau. So heißt nämlich das Buch, das ich heute mitgebracht habe. Das Buch habe ich wirklich in einem Rutsch durchgelesen und ich bin gespannt, wie du es findest. Oberammergau, das ist die Geschichte der weltberühmten Passionsfestspiele in diesem kleinen bayerischen Ort. Also, wir befinden uns im Jahr 1633, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Die Pest wütet im Dorf Oberammergau. Und da liegt die Dorfgemeinschaft, kommt zusammen, die haben Angst zu sterben. Sie bitten den lieben Gott, lieber Gott, hilf uns. Und sie legen ein ein Gelübde ab. Wenn du uns von der Pest befreist, dann bauen wir dir keine Kirche, nein, wir bauen dir kein Denkmal, nein, wir widmen dir ein ewiges Passionsspiel, ein Theaterstück, das die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu Christi erzählt. Und dann geht's los. Also das Gelübde wird gemacht, die Pest verschwindet, das Wunder ist da und jetzt sind die Oberammergauer in der Pflicht, jetzt geht's los. Das Passionsspiel muss organisiert werden. Ein Priester namens Johannes, der ist relativ neu in Oberammergau, leitet es an. Das Casting. Wer spielt was? Wer soll den Jesus spielen? Franz, der so optisch nicht so wahnsinnig gut geeignet ist, oder doch lieber der anmutige Anton, der hat eher so Jesus-Vibes, wie wir uns das heute auch vorstellen.
Und Theaterbegabung.
Wer sind die Juden? Wer sind die Römer? Wer spielt Maria Magdalena? Es kommt zum Streit. Die Situation eskaliert. Ich lese mal vor. Im Schnee und Matsch prügelten sich die Männer und Buben. Sonntagskleider wurden ruiniert, Nasen blutig geschlagen. Johannes, der Priester, wich zurück auf die Stufen der Kirche, rief nach Ordnung und triumphierte doch insgeheim, dass man sich von einem Tag auf den nächsten darum prügelte, bei seinem Leiden und Sterben Christi mitwirken zu dürfen. Also ein Dorf ringt um die Passion. Es gibt auch Gegner, die sagen, wir haben jetzt nach der Pest andere Probleme, Leute. Es gibt Intrigen, es gibt Mordanschläge, es werden Morde begangen. Es gibt eine Romeo- und Julia-Geschichte. Man taucht ein in die Geheimnisse des Dorfes. Wie starb eigentlich der Priester? Wie kam eigentlich die Pest ins abgeriegelte Oberammergau? Und ich finde, das ist total spannend, packend erzählt. Es hat viele Twists, viele Wendungen. Es ist auch sehr witzig geschrieben. Das macht Spaß. Wie war dieser Moment des Gelübdes? Das wird auch nochmal erzählt. Warum keine Kirche? Warum ein Passionsspiel? Welche Rolle spielt da vielleicht verdorbenes Getreide? Und ich finde, dieses Buch, ich bin ein bisschen begeistert.
Merkt man gar nicht.
Nein, kann alles. Es kann alles. Es ist ein Dorfroman. Schon mal wichtig.
Mhm.
Ja. Es ist ein Heimatroman, es ist ein Krimi, es hat Schwankzüge, es ist eine Komödie, es ist ein historischer Roman, gut recherchiert, aber an der richtigen Stelle mit Fantasie und Witz. Ich sag mal, Oberammergau, Oberhammer.
Oh, schon wieder. Hallo. Oh. Sehr schön. Und es ist was mit Jesus da, nenne ich unwichtig.
Und bei dir so?
Ich war positiv überrascht.
Ja.
Ich hatte noch nie was von dem Autor gehört und das Thema ist doch eher außerhalb meines Interessensgebiets, dachte ich zumindest, warum soll ich denn 480 Seiten über die Erfindung der Passionsspiele im 17. Jahrhundert irgendwo in Bayern lesen? Und allein das Wort 30-jähriger Krieg auf dem Klappentext, das lähmt mich schon. Also 30-jähriger Krieg ist irgendwie so unsexy für mich. Aber das war dann überraschend unterhaltsam.
Ich freue mich sehr, toll.
Und ich mochte auch hier sehr den Erzählstil, völlig anders als bei dem Buch, was wir eben besprochen haben, aber auch sehr besonders, sehr originell. Und es geht ja sehr viel um Historie und was Robert Löhr, der Autor, einerseits ja sehr sachlich beschreibt, aber auch so schlau witzig.
Ja.
Also das fand ich wirklich toll. Also zum Beispiel die Situation nach der Pest. Da gab es ja viele Tote und er schreibt dann, Pestwitwen hatten sich Pestwitwer gesucht und verwaiste Kinder waren zu verwaisten Eltern gekommen und alle waren einander fremd, weil sich jeder in der neu gefundenen Konstellation halb als Betrüger fühlte und halb als Betrogener.
Mhm.
Das ist ja einerseits so eine historische Tatsache, die aber so gut auf den Punkt gebracht wurde.
Einfühlsam
so, auch bestimmt, und ich musste das zweimal lesen. Und es ist ja auch so ein kleines bisschen Witz. Also da steckt ja auch so ein Humor drin. Oder als der Abt, das fand ich auch so wirklich so lustig, als der Abt kommt und mal gucken will, was da eigentlich so abgeht in Oberammergau mit diesen Passionsspielen. Und dann liest er mal das Manuskript und sagt dann zu Johannes, der Priester, der das geschrieben hat, sagt er zu ihm, man kann dir wirklich nicht vorwerfen, dass du das Evangelium der Unterhaltung geopfert hast. Man wünschte fast, du hättest es getan. Wie der auch diese Abt irgendwie so super lakonisch den einfach so runtermacht, so nach dem Motto so, ja, also schön, kann man machen, Passionsspiele, aber das Manuskript muss irgendwie anders, weil so.
Und das ist das Ding, ja genau, so langweilig ist es. Und sagen die anderen auch, die lesen dann das von dem Priester Johannes, der ja neu da ist. Und dann sagen die, ja, klingt ein bisschen wie das Markus-Evangelium. Also im Prinzip eins zu eins aus der
Bibel. Abgeschrieben.
Und dann, man kann es nicht verraten, aber es schreibt dann jemand anders. Und wer es schreibt, ist wirklich auch eine hinreißende Wendung in diesem Buch.
Ja, wirklich.
Ich bin so froh, dass es dir gefällt.
Ja?
Weil ich wusste, es ist nicht ganz deine Hood, deine literarische.
Nee. Ich muss nur eine Sache kurz sagen. Ja. Es sind auch sehr viele Personen, was ja. ich ja schon bei anderen Büchern ein bisschen kritisiert habe, Sanditz, Hashtag Sanditz. Fand ich hier aber gar nicht schlimm, weil die alle so gut gezeichnet waren und ich konnte mich sofort gut orientieren. Das Thema an sich wurde für mich allerdings dadurch trotzdem nicht irrsinnig interessant. Also es ist jetzt nicht so ein Buch, wo ich sagen würde, da bin ich durchgehend bei der Stange geblieben, wegen des Themas. Also wegen des Themas. Also ich fand das wirklich toll gemacht, aber es ist, verstehst du, wie ich meine?
Ja, ja.
Es interessiert mich nicht so wie dich.
Du würdest jetzt nicht nach Oberammergau wollen.
Nee, ich glaube nicht. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich muss dringend noch mal was über die Passionsspiele lesen. Aber auch hier würde ich sagen, es ist ein Buch für die Longlist. Weil es ganz besonders ist. Weil ich sowas in der Art noch gar nicht gelesen habe. Es ist ein historisches Thema, was unterhaltsam aufbereitet ist, aber ganz anders unterhaltsam als bei Rebecca Gablé oder bei Ken Follett. Immer so eine ganz andere, sehr feinsinnige und trotzdem lustige und teilweise ja auch ein bisschen burschikose Art, weil gerade was du erzählt hast damit, dass sie sich dann da prügeln und so. Also es hat so wahnsinnig viele Aspekte und es ist ja dann auch wiederum sehr deutsch. Also ja. Ich würde sagen, ja.
Das stimmt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich schon unter den Vorzeichen literarischen Anspruchs, was auch immer das sein mag, diese Bücher gar nicht da einsortieren würde. Und möglicherweise würde er sich über eine Nominierung freuen. Aber es geht ja auch so.
Darum geht es ja. Aber ich meine nur, weil das jetzt so großes Gesprächsthema ist und weil ja auch viel diskutiert wird, auch in den sozialen Medien, bei Instagram, dass Leute dann, ja genau, das ist das Richtige für die Longlist. Aber das, nee, das wäre nicht das Richtige. Und dann denke ich immer, ja, aber warum denn nicht? Also auch hier würde ich sagen, das ist eines der 20 besten deutschsprachigen Bücher, die ich in den letzten 12 Monaten gelesen habe.
D'accord, finde ich auch. Es ist zupackend, es ist witzig, wendungsreich und nicht nur genau nach meinem Geschmack, das finde ich super. Also lest es, bildet euch ein Urteil und vielleicht, das ist ja vielleicht meine Challenge 2027, Katharina in die Buchpreisjury.
Nein, das könnt ihr, schneiden wir raus. Auf gar keinen Fall möchte ich jemanden, nein, da bin ich die absolut falsche Person und vor allen Dingen Jury, da kriege ich sofort, da fällt bei mir sofort eine Klappe. Ich war schon in einigen Jurys und das ist einfach so.
Es ist nicht
Arbeit.
In allen Teilen vergnügungssteuerpflichtig.
Nee, absolut nicht. Ja, absolut,
ich habe das
nicht.
Auch schon gemacht.
Aus diversen Gründen. Ich habe Hochachtung vor allen, die das machen.
Ja.
Total. Und es ist ja auch wichtig, dass es Menschen gibt, die sich das damit machen. Beschäftigen, die 100, keine Ahnung, 80 Bücher lesen. Aber nee, bitte, bitte nicht.
Robert Löhr, Oberammergau heißt das Buch. Es ist bei Piper erschienen, hat 480 wunderbare Seiten und kostet 26 Euro.
Kommen wir nun zu einem weiteren O. Und das ist ein Überraschungs-O für dich, Daniel.
Oh.
Ja, ich habe dir nämlich noch was mitgebracht aus meinem Urlaub in Frankreich.
Na.
Jetzt rate mal, was das sein könnte mit O.
Orange, Oropax, Plaisir d'offrir. Mhm. Was mit O? Ist es was zu essen?
Nein, aber es ist jetzt sehr naheliegendes mit O. Pack mal aus.
Oh, ist es was Französisches mit O?
Nee, also ja, es heißt auf Französisch, glaube ich, auch mit O.
Es ist ein Oktopus. Oh, sehr schön, ein Oktopus. Und zwar, der macht Geräusche, die Arme.
Ja, die Arme wackeln. Ich fand den so krass.
Der ist ja süß. Das ist so ein Holzkopf. Ist es aus Holz, oder?
Plastik.
Ja, so Plastik wahrscheinlich.
Das Plastik.
Und das ist ein Kühlschrankmagnet.
Ja, Kühlschrankmagnet.
Ach, das ist ein Kühlschrankmagnet. Und der Kopf hat, unter dem Kopf ist der Magnet. Und dann gibt es dann 2, 4, 6, 8 Arme, die beweglich sind.
Überraschung.
Die 9. Oktopus. Der 9. Arm des Oktopus. Das wäre witzig. Genau, ja. Nein, vielen Dank. Ein ganz toller,
das
kleiner,
lustig.
Süßer Oktopoden-Kühlschrankmagnet.
Wenn die sich in China verzählt hätten und aus Versehen 9 dran gemacht hätten. 10 lieber Nummer 8.
3, nee, sind 8. Super, vielen Dank. Das ist ja eine schöne
Überraschung.
Also eine Podcast-Ausgabe wirklich voller überraschender O's.
Ich sag's dir, aber hier endet die O-Serie jetzt erstmal. Wir knüpfen da gleich wieder an. Ich habe ein Buch mitgebracht, in dem es tatsächlich kein O gibt, und zwar Tage am Fluss von Jochen Maris. Das hatte ich auch mit im Urlaub. Ich wollte ja gerne möglichst viele sommerliche Bücher lesen, also sommerliche Cover oder irgendwie, wo Sommer im Titel ist. Danach habe ich die Bücher für den Urlaub so ein bisschen ausgesucht. Und ob das jetzt hier ein Sommerroman tatsächlich ist, Tage am Fluss, das können wir gleich nochmal besprechen, diskutieren. Aber das Cover ist auf jeden Fall sehr sommerlich. Da ist nämlich ein Fluss abgebildet, oder zumindest ein Gewässer abgebildet, und darin schwimmt eine Frau. Das ist jetzt auch ein Cover, was man schon öfter mal in Variationen gesehen hat,
glaube ich. Roter Badeanzug. Aber das Wasser ist so wunderbar verlockend gezeichnet mit leichten Wellenbewegungen. Man möchte, wir zeichnen an einem sehr heißen Tag auf und man möchte sofort reinspringen.
Ja, also es sprach mich auf jeden Fall auf einer sommerlichen Ebene sehr an. Das Setting erinnert sehr an Stromlinien von Rebecca Frank, musste ich zumindest sofort.
Viele knorrige Bäume.
Ja, viele Flussmetaphern. Also Rebecca Frank, das spielte ja in der Elbmarsch. Dieses hier, weiß ich gar nicht, kannst du das zuordnen, wo das spielt? Habe ich das überlesen?
Ich hatte noch überlegt, es ist irgendwo in Mecklenburg oder im Niedersächsischen. Es muss ja in der Nähe von Hamburg spielen. Also es muss, da kann ich in Süddeutschland spielen. Es ist eher im Nord-Nordostdeutschen Bereich.
Aber es gibt keinen konkreten Ort. Aber es gibt auf jeden Fall wieder viele Flussmetaphern. Es gibt knorrige Apfelbäume, und Weiden, deren Äste das Wasser berühren und so weiter und so fort und Stege. Und der Fluss in diesem Roman trennt ein kleines Dorf vom Rest der Welt sozusagen. Also man kommt nur über eine Brücke in die große Stadt. Die Brücke ist aber relativ weit weg. Dafür muss man einen Umweg fahren. Oder man kann eben mit der Fähre von Sarah Harmsen übersetzen an diesem Fluss. Und Sarah ist die Protagonistin in dem Buch. Die ist sehr spröde, eine Einsiedlerin, lebt allein im Haus eben direkt am Fluss mit einem Hund, mit 3 Schafen und 7 Hühnern. Und sie geht jeden Morgen zur Arbeit als Fährschifferin, betreibt halt diese kleine Fähre ganz allein, die das Dorf Erlengrund mit dem Rest der Welt verbindet. Und eines Tages auf der letzten Fähre zurück zu ihrem Haus ist ein junger Mann auf der Fähre, ein letzter Fahrgast auch, der hat eine Kopfverletzung und ist offensichtlich auf der Flucht vor irgendwas. Und Sarah ist anfangs sehr skeptisch und hat auch eigentlich gar keine Lust, sich um den zu kümmern und schon gar keine Lust auf Besuch. Aber sie nimmt ihn dann mit nach Hause und verarztet ihn. Er darf dann eine Nacht bleiben, dann soll er eigentlich sofort wieder gehen. Leon heißt er. Aber sie merkt dann, der könnte mir noch ein bisschen nützlich sein. Und zwar gibt es ja auf ihrem kleinen Hof einiges zu tun und nicht alles kann sie selber machen. Sie ist zwar sehr patent, aber für manche Sachen ist es doch schon ganz gut, wenn man ein bisschen Hilfe hat und bietet ihm einen Deal an. Er darf bei ihr bleiben. Dafür hilft er ihr bei den Arbeiten rund um ihr Haus. Da ist ein gewisser Altersunterschied zwischen den beiden. Also Leon ist sehr viel jünger als Sarah, aber die beiden verstehen sich dann immer besser.
Also und immer besser?
Immer, immer noch besser.
Besser.
Und stellen fest, dass sie durchaus ähnliche Ansichten haben, abgesehen von dem noch besser. Da kommen dann eben so Themen wie Umweltschutz auf, Nachhaltigkeit, Klima. Im Dorf wird nämlich gefordert, dass man eine neue Brücke bauen soll, an der Stelle, wo jetzt diese Fähre ist, weil das ist eben der direkte Weg in die nächste größere Stadt. Und diese Fähre, das ist ja wohl ein totaler Anachronismus und völlig umständlich. Warum bauen wir da nicht einfach eine Brücke hin? Das wäre für viele Leute sehr viel besser. Und Sarah legt sich dann da auch so ein bisschen an mit so ein paar leicht militanten Einwohnern in dem Dorf. Und Stichwort noch besser, Leon und Sarah kommen sich dann auch ein kleines bisschen näher. Habe ich kurz überlegt, ist das eigentlich unglaubwürdig?
Habe ich mir auch als Frage für dich notiert. Hast du das geglaubt? Und es ist die Frage, wir haben ja oft in so Büchern, wir hatten neulich in dem Buch Solange das Streichholz brennt, eine erstmal irritierende Beziehung zwischen der Journalistin und dem Obdachlosen. Und hier haben wir einen größeren Altersunterschied, also fast ja eine Generation. Sie könnte seine Mutter sein.
Ja.
Und ich fand dann aber das ganz charmant, weil auch da ist es ja, so ist das Leben. Und es ist ja etwas Besonderes. Ich habe das dann geglaubt. Ich habe auch kurz überlegt, macht das Buch unglaubwürdig? Und ich würde sagen, nein. Stell dir vor, du bist einsame Fährfrau und da kommt so ein junger, abgerissener Typ und die wohnen da und leben dann zusammen
und
kommen sich so näher.
Mäht so das Gras oberkörperfrei.
Ja, also so ein bisschen wie der Gärtner bei Desperate Housewives mäßig so. Aber ich fand das dann plausibel.
Also auf Seiten von Sarah würde ich sagen, ja. Auf Seiten von Leon, ja. Also.
Warum? Also ich finde das schon. Also jeder hat ja so seinen Typ.
Ja.
Eigentlich steht er eigentlich auf eine andere. Da kann man das verraten, das ist ja relativ schnell. Er kommt, er ist ja geflohen, er ist so Waldbesetzer. Der Wald wurde geräumt und da gab es einen Zwischenfall. Und eine Mitprotestierende, ein junges Mädchen, die so ganz aufgeht in der Klimaszene, die hat sie ihm eigentlich angetan. Ja.
Das ist Sarah so ein bisschen so ein Notnagel. Also wir müssen auch da nicht so, ich fand, es ist mein einziger Kritikpunkt so ein bisschen an dem Buch. Ich fand es nicht so richtig. Ich dachte so, ja, das hätte ich irgendwie nicht gebraucht. Aber ist ja auch hier, kann man sagen, es ist ja keine Dokumentation. Von mir aus sollen die halt sich noch besser kennenlernen.
Habe ich auch gedacht, es hätte es nicht gebraucht, aber so war es nochmal. Aber hat er gesagt, vielleicht hat er sich gedacht, dann fehlt was. Also fehlt dieser emotionale, dieser Liebesmoment fehlt vielleicht in dem Buch dann sonst.
Anyways, jetzt haben wir ja schon die Kritik abgefrühstückt.
Ja,
abgesehen davon fand ich das wirklich ein Richtig gutes Buch.
Ja, ganz starker Sommerroman mit politischen Vibes. Es geht ja eben immer wieder um Trockenheit. Fähren, die nicht fahren wegen Niedrigwassers. Hallo, jeden Tag in der Tagesschau.
Ja.
Niedrigwasser, das ist komplett aktuell. Aktuell, also wirklich auf die 12 dieses Buch. Es ist ein Riesenthema. Trockenheit, Klimawandel. Und die Stimmung an diesem Fluss ist eben auch besonders. Das hat auch eben eine Tiefe. Also
ja,
einen Abgrund, eine Metapher. Es geht auch hier um ein Familiengeheimnis. Es geht um ein Familientrauma, das so als Grundrauschen neben dem Rauschen des Flusses im Hintergrund so mitwabert. Es geht um einen dominanten, aggressiven Vater von Sarah zum Beispiel. Und insgesamt hat das eben ein starkes Sommergefühl, aber eben nicht nur Sonne, juhu, sondern auch Trockenheit, oh je. Und das ist beides, finde ich, ganz stark. Dieser Sommer mit Rissen ist ganz stark eingefangen. Ich fand das toll.
Ja. Fand ich auch. Richtig, richtig gutes Buch. Und genau, es ist eben nicht so ein locker leichter Sommerroman, aber es ist eben alles drin.
Ja.
Ich mochte das total gern.
Ja, da sind wir uns einig. Das Buch von Jochen Maris ist super. Es hat aber auch eine super Geschichte. Denn wir von Eat, Read, Sleep waren sozusagen Geburtshelfer.
Ja, dass wir das nochmal sagen.
Wahnsinn.
Wir waren Geburtshelfer. Was da genau passiert ist, hören wir gleich von Jochen Maris selbst.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Ist der Autor Jochen Maris. Also er sollte eigentlich zu Gast sein. Aber er ist gerade im Urlaub und wir waren auch im Urlaub. Kurzum, unsere Redakteurin Lenore hat für uns mit ihm gesprochen und uns seine Antworten mitgebracht.
Jochen Maris ist Jahrgang 1955. Er ist Grafiker und Fotograf, hat Gedichte veröffentlicht und einige Kinderbücher. Aber seinen Roman, den wollte erst niemand haben, hat er erzählt.
Ich habe über Jahre meine Manuskripte eingereicht, bei Verlagen, bei Agenturen. Und ich habe im besten Fall Absagen bekommen, im schlechteren Fall, häufigeren Fall. Beharrliches, zähes Schweigen. Im März 2025 war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt reiche ich das noch einmal ein. Und wenn das jetzt nichts wird, dann war's das. Aus die Maus, dann höre ich auf mit dem Schreiben, und zwar für immer. Dann habe ich 8 Agenturen angeschrieben. Ausgewählte Agenturen, namhafte Agenturen, die zu meinem Stoff passen. Und ich bekam nach Wochen und Monaten 3 Absagen und das war's. Und da dachte ich, okay, du hast jetzt alles gegeben, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss. Und dann bin ich Ende April total zufällig über eine Eat, Read, Sleep-Folge gestoßen, in der es ein Gespräch mit Vanessa Gutenkunst gab, Agentin bei der Literaturagentur Copyright, eine der 8 Agenturen, denen ich Tage am Fluss geschickt hatte.
Ja, Vanessa Gutenkunst, die war ja in Folge 136 bei uns zu Gast. Die ist, wie gesagt, Literaturagentin und hat zum Beispiel Bestsellerautorin Caroline Wahl entdeckt. Und in dieser Folge, da in der Folge 136, hat sie uns erzählt, worauf sie achtet bei Manuskripten, wann es bei ihr Klick macht. Und da hören wir einfach nochmal kurz rein jetzt.
Das ist total interessant. Das geht eigentlich relativ schnell, dass man so elektrifiziert ist. Irgendwas passiert da, ne? Das ist so irgendwie ein besonderer Ton oder vielleicht manchmal auch einfach nur ein Bild, das einen total anspringt. Und das kann man relativ schnell merken. Natürlich funktioniert nicht jeder Text sofort auf den ersten 10 Seiten, ja. Aber meistens ist irgendwie ein Ton oder ein Blick auf die Welt oder so da, der besonders ist.
Und dieses Gespräch, das hat Jochen Maris bei uns gehört, bei Eat, Read, Sleep, und er hat sich gedacht, naja, die ist doch bei der Agentur, die auch mein Manuskript auf dem Tisch hatte.
Die haben es auf dem Schreibtisch gehabt, ganz genau. Und dann hörte ich Vanessa reden und hörte all das Herzblut und die Leidenschaft, die große Kompetenz, die Begeisterung für gute Geschichten und die Namen, die sie betreut. Elena Fischer, Alina Bronski, Doris Knecht, Caro Wahl. Und ich spürte sofort, dass wir ähnlich ticken und saß da wie vom Donner gerührt und wusste augenblicklich, das ist die Frau, die zu meinem Manuskript passt, die oder kein. Und das Gefühl, das war so stark, dass ich was gemacht habe, was man eigentlich nicht macht. Absolutes No-Go in der Branche. Ich habe mich mit dem gleichen, schon abgelehnten Manuskript nochmal bei dieser Agentur beworben. Nur dieses Mal nicht auf die allgemeine Agentur-Mail, sondern direkt auf Vanessas Mailadresse, die öffentlich ist. Und es dauerte keine 2 Stunden. Da hatte ich eine Antwort im Postfach. Wir müssen sofort telefonieren. Passt ihr Freitag um 12? Und sie sagte dann, sie will eine Manuskriptauktion mit meinem Manuskript bei den 20 großen deutschsprachigen Verlagen machen. Ich hatte keine Ahnung, was eine Manuskriptauktion ist. Habe ich dann gelernt. Die kriegten dann das Manuskript auf den Tisch, kriegten eine Woche Zeit zu bieten. 8 Verlage haben dann mitgeboten. Am Ende des Tages bekam ich dann sogenannte Leadsbriefe, wo sie mir geschildert haben, warum genau sie der richtige Verlag für mein Manuskript sind. Und das Ganze drehte sich komplett um. Die haben sich plötzlich bei mir beworben und ich musste einen Verlag auswählen und konnte das alles überhaupt nicht fassen.
Ein Buch Märchen ist das. Also wirklich, und wenn sie nicht gestorben sind, und wirklich. Und wir sind die gute Fee, Katharina.
Ja, herrlich. Genauso soll es doch sein. Eat, Read, Sleep, Hören zahlt sich aus. Tage am Fluss von Jochen Maris wird auch von uns und von vielen anderen als der Sommerroman gefeiert. Und das war auch die Verkaufsstrategie des Verlags offensichtlich. Das Buch zum Sommer ist so ein Aufdruck auf meinem Leseexemplar hier. Und das klebt auch auf den Plakaten. Also das wurde genau so vermarktet mit das Buch des Sommers. Dabei hatte es Jochen Maris eigentlich als Klimaroman geschrieben und es sollte auch ganz anders heißen, nämlich Grüner Mond. Grüner Mond, das ist der Ort, an dem Sarah lebt und das ist für den Autor das Symbol für unseren bedrohten Planeten, hat er gesagt. Aber als das alles nicht geklappt hatte mit den Verlagen, also bevor Vanessa Gutenkunst zum zweiten Mal sozusagen ins Spiel gekommen ist, vor Eat, Read, Sleep, da hat sich Jochen Maris schon mal einen Autorencoach genommen.
Und dann hat er geschrieben, dein Text ist hochkarätig, da kann ich überhaupt nichts dran verbessern. Aber der Titel ist Mist, das Anschreiben ist fürchterlich, das Foto ist scheiße und so weiter. Das alles musst du ändern und in dieser Flut der Manuskripte, denen die Verlage ausgesetzt sind, reicht eine Kleinigkeit, die nicht stimmt. Ja, es muss wirklich alles stimmen, sonst geht die Tür einfach nicht auf. Und dann haben wir zusammen eben überlegt und ich bin dann schließlich auf Tade am Fluss gekommen und das ist es bis zum Schluss geblieben.
Da sieht man mal, was ein guter Titel und die richtige Strategie ausmachen.
Ja, verdient ein Bestseller. Wunderbare Geschichte. Wirklich wunderbares Buch. Jochen Maris, Tage am Fluss. Das Buch ist bei Kippenheuer und Witsch erschienen, hat 320 Seiten und kostet 23 Euro. Es geht um eine Fähre und auch bei unserem Klassiker in dieser Podcast-Folge geht es um ein Schiff, um eine Fähre nach Hause.
Das ist ja eine Überleitung.
Mega, oder?
Mega. Also frage ich noch mal kurze Frage an Homer, wenn Daniel dieses wunderbare Schiff oder an Christopher Nolan dieses wunderbare Schiff als Fähre bezeichnet. I don't know.
Auf der metaphorischen Ebene.
Ich dachte schon, du kommst jetzt hier mit Hades um die Ecke.
Nein.
Ja, O wie Odysseus, diese alte Geschichte ist ja modern wie nie zuvor. Der Film von Christopher Nolan bricht alle Kassenrekorde, hat schon mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingespielt und ist damit der erfolgreichste Film in Nolans Regiekarriere. Und Daniel wollte den so dringend mit mir angucken.
Ja, na klar, alle reden über Odysseus und ich bin jetzt nicht jede Woche im Kino, aber ich habe gedacht, das muss man sehen. Das ist der Film, der gerade die Kinos rettet. Nochmal die Geschichte für alle. Es gibt ja diese alten Gesänge von Homer, die berichten von einem Krieg gegen Troja. Eine Armee belagert die Stadt 10 Jahre. Nach dem Krieg kehren die Sieger nach Hause. Und Odysseus ist einer der Sieger, der schafft es nicht direkt nach Hause. Es beginnt eine Irrfahrt, die Odyssee. Die Götter lassen ihn nicht nach Hause, unter anderem, weil Odysseus an einer Stelle auf so einer Insel den Göttersohn Polyphem mit einem Auge geblendet hat.
Und zwar ist es ein Sohn von sehr vielen Söhnen von Poseidon. Und
der Gott des Meeres, genau.
Meeresgott, genau. Das ist ja nicht so günstig, den zu verärgern, wenn man anschließend sehr viel übers Meer fahren möchte.
Und so kommt dann eine Challenge nach der nächsten. Es geht um Zauberei, es geht um Monster, es geht um Verwünschungen, es geht um Verführungen. Und währenddessen versucht Odysseus Frau Penelope zu Hause die Verehrer, die sie heiraten wollen und König von Ithaka werden wollen, abzuschütteln. Also ein Mann kehrt nach Hause. Die Geschichte einer schwierigen Heimkehr, darum geht es in der Odyssee.
Genau, 1000-mal gelesen, nun also als Film. Daniel wollte, und nachdem wir es schon mit Sturmhöhe nicht geschafft haben, das musste jetzt sein und ich wollte eigentlich nicht, ich hatte Angst. Erstens mal gehe ich wirklich nicht so gerne ins Kino, ich habe da immer Angst vor Langeweile. Dann kann ich nicht gehen, ich kann dich ja schließlich nicht da sitzen lassen, wenn ich den Film dann doof finde.
Auch Solidarität.
Dann, ja, genau. Dann fand ich schon den Trailer und das Plakat so düster. Viele Männer in bedenklichen Kostümen und vermutlich sehr, sehr viel Gemetzel. Und dann noch diese IMAX-Sache. Das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Das ist ja irgendwie so eine besondere Dreh.
Mit Katharina kann man nicht einfach nur ins Kino gehen. Die holt naja, erstmal Recherchen ein. Ja, genau. Was ist denn das richtige Kino für den Film? Und sie wollte ins IMAX gehen. Mit
nee,
so
wollte ich nicht.
Naja, und dann hat sie gesagt, dann verpasst du wieder 30% des Films, wenn das, das nicht
hat,
das richtige...
Das hat mir eine Freundin, ich habe eine Freundin geschrieben, wir gehen in Odyssee. Und sie, ja, dann müsst ihr aber ins richtige Kino gehen. Ich so, hä, wieso, was, wir gehen ins Abaton, das ist so ein Programmkino bei uns in Hamburg.
Ein legendäres Kultprogramm.
Ja, total. Und sie so, hä, das geht auf keinen Fall.
Abaton, Fun Fact, ist übrigens ein Heil, das ist das griechische Wort für ein griechisches Heiligtum.
Ach.
Klammert's.
Ja. Das wusste ich gar nicht.
Ja, siehst du, oh, wir waren am richtigen Ort
ja,
sogar.
Ja, das stimmt. Ja. Und sie meinte so, aber das geht auf keinen Fall. Dann seht ihr 30% des Films nicht. Und dann dachte ich so, hä? Dann habe ich recherchiert und aber ehrlich gesagt, das, wir können das hier abkürzen. Ich habe es bis zum Schluss nicht verstanden. Das gibt es anscheinend nur in sehr wenigen Kinos auf der ganzen Welt.
Ein Freund war im IMAX und er hat gesagt, es war so laut und so, es war ja ohnehin schon bei uns.
Ja,
schon
total.
Sehr laut. Also dann hätten wir uns mit Oropax da wie ja, bei so einem ja, Rockkonzert genau. irgendwie ausstatten müssen. Aber ich habe gemerkt, du hast irgendwie ein Drittel des Films mit Händen vor den Augen verbracht.
Ja, und mit Ohren zugehalten. Also Oropax wär nicht schlecht gewesen. Also erstmal kurz, ich war positiv überrascht. Ich habe mich 3 Stunden lang nicht gelangweilt.
Stimmt.
Ich habe allerdings auch wirklich nur den halben Film gesehen ungefähr, weil da waren so viele gruselige Szenen oder brutale Szenen auch, dass ich mir wirklich Augen und Ohren zugehalten habe. Und ich habe manchmal zwischendurch mich so umgeguckt und das ganze Kino so völlig ungerührt, so auf die Leinwand gestarrt, während da so Sachen abgehackt wurden. Du auch?
Ja, aber ich meine, naja, also man kennt ja die Geschichte. Ich wusste das mit
Polyphil. Ja, aber wenn man das sieht,
ungemütlich. Naja.
Ist ja normal was. Das ist ja eben, wenn man das sieht. Deswegen
du gehst auch nicht so oft ins Kino.
Nee, ja, ah. Ich bin ja auch ein bisschen zarter beseitet, seit ich Kinder habe. Früher habe ich natürlich diese ganzen hier so Stirb langsam 1 bis 5 habe ich alles geguckt. Aber nichts kann ich nicht. Das kann ich nicht sehen. Das verfolgt mich doch in meinen Träumen. Naja, egal. Aber das, was ich gesehen habe, war gut. Und ich merke das. Das ist jetzt. Wann waren wir da? Vor ein paar Tagen, vor einer Woche ungefähr. Ich denke da noch oft dran.
Die Bilder bleiben.
Oder?
Das ist schon so. Das ist schon ganz raffiniert und gut gemacht. Und ich finde, es ist eben nicht nur so ein Gemetzel-Sandalen-Actionfilm.
Nein.
Sondern es geht da um was. Es geht um Heimat, es geht um unsere Zivilisation. Das ist auch ein mega Twist am Ende. Da freue ich mich an diesem Twist, kann man nicht verraten. Die ganze Zeit nur so viel haben die Sieger. Alle haben Angst, egal wo der Sohn von Odysseus hinkommt. Alle haben Angst vor so einer numinosen Macht. Das sind so Seevölker unterwegs und die greifen die Inseln an. Und man fragt sich, was sind das für Seevölker? Und am Ende kommt raus, wer die Seevölker sind. Und das finde ich einen unglaublichen Twist, finde ich unglaublich stark. Was ich irritierend fand, war, dass da die ganzen Hollywood-Stars, also ich habe gesagt, wieso ist denn jetzt Spider-Man der Sohn von Odysseus? Und
ja.
Batman hat auch mitgespielt. Und also das fand ich, und Anne Hathaway ist doch die
Penelope.
Wo ich immer dachte, ja, da hätte man vielleicht ein paar No-Names mitnehmen können. Ich war da mal abgelehnt.
Ist das für mich nicht so schlimm, weil ich nicht so viele Filme sehe? Da konnte ich das gar nicht so zuordnen.
Und das Pferd.
Ja, also das ist wirklich ein sehr großer Kritikpunkt. Die Sache mit dem Pferd. Ganz ehrlich. Und das ist ganz am Anfang. Und ich habe in der Zwischenzeit, ja, ich fall dann in so Rabbit Holes. Ich habe sehr viel recherchiert.
Also wir müssen sagen, das Pferd ist nicht auf Rollen vor Troja, wie wir es alle gelernt haben.
Wie wir es alle gelernt
sondern
haben.
Das liegt da so halb eingegraben am Strand.
Ja, halb eingegraben, von den Gezeiten überspült, wo ich mal sagen würde, Troja, Mittelmeer, da gibt es gar keine Gezeiten. Schon mal Punkt 1. Dann halb überspült. Riesengroß ist das Ding. Okay, da müssen ja auch ein paar Männer rein, aber ich meine, ein bisschen kleiner wäre es vielleicht auch gegangen. Und es ist quasi unmöglich für die Trojaner, das in ihre Stadt zu ziehen. Also ich als König Priamos hätte gesagt, okay, vielleicht ist das ein Geschenk von den Griechen, aber wie sollen wir das jemals in unsere Stadt? Wir haben andere Sorgen, das machen wir jetzt nicht.
Ja, es geht natürlich
das
um
die... Das ist komplett unlogisch.
Es geht um die... Ja, der Twist ist ja der Zivilisationsbruch. Wir haben den einen Schenk.
Ja, aber das wäre ja auch so mit dem Pferd auf Rollen gegangen.
Ja, aber so ist, glaube ich, die Fallhöhe noch ein bisschen größer.
Nee, finde ich ja gar nicht.
Sie holen es, weil die Freude ist so groß über das Geschenk der
Ja,
der
aber
Athena.
Diese Freude nehme ich einfach nicht ab. Die Freude, wenn du so ein scheiß Pferd da halb im Sand findest und denkst so... Tolles Geschenk. Jetzt muss ich das mit all meinen Männern tagelang über irgendwelche Baumstämme, die ich extra fällen muss, in meine Stadt ziehen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das so ein schönes Geschenk ist. Ich finde, die Fallhöhe ist viel höher, wenn man sagt, oh, hier haben die mir ein Pferd gebaut und das haben sie auch noch extra auf Rollen gemacht, damit ich das easy peasy in die Stadt ziehen kann. Das ist aber nett.
Viel verdächtiger.
Nee, aber was heißt ein Ver- Ich meine, in, entschuldige mal, bei deinem nächsten Geburtstag schenke ich dir mal ein Geschenk, was du erstmal auf sehr, also da wirst du dich ja wohl auch bedanken, das ist doch kein Geschenk.
Schnitzeljagd, ich liebe das. Ja, das magst du doch auch, dass man sich sozusagen erstmal das Geschenk erarbeiten muss. Oder
ja,
nicht?
Also weiß ich nicht. Das war auf sehr vielen Ebenen unlogisch. Ich sag mal so, die Leute, die da drin waren, die wären ja alle fast gestorben. Das hätte man aber sich auch denken können, dass das passiert.
Ja, Odysseus ist schlau und listig, aber nicht klug. Vielleicht. Du wärst eine gute Kassandra gewesen, aber wahrscheinlich hätte niemand auf dich gehört. Darauf kommen wir noch später.
Ich wäre also eine gute Mahnerin. Regieberatung gewesen.
Ja, so
Christopher, call me.
Ich habe eine Sache gelernt, die habe ich vergessen oder nie gewusst. Das Wort Mentor kommt auch aus der Odyssee. Wusstest du das?
Ich nicht. Nee, wusste ich
das
nicht.
Ist nämlich der Lehrer von Odysseus Sohn von Telemachos.
Ja.
Und der heißt Mentor.
Ja.
Und ich so, mega, wusste ich nicht.
Wusste ich ganz auch. Jetzt war ja unser hehres Ansinnen, eine Literaturverfilmung zu gucken, um zu gucken, ob der Film besser ist als das Buch. Das können wir jetzt hier nicht so richtig sagen. Es sei denn, du hast in den letzten Tagen nochmal die gesamte Odyssee von Homer gelesen.
Das nicht. Ich habe aber viel wiedererkannt.
Ja.
Auch so.
Aber
so,
hast du das mal komplett gelesen? Das Original
bestimmt wirklich im Rahmen der Schulzeit. Ja, ich habe Altgriechisch gehabt. Ich will nicht sagen, ich habe es alles auf Altgriechisch gelesen, das wäre sicherlich übertrieben. Aber im Rahmen meiner schulischen Ausbildung hat die Odyssee schon eine Rolle gespielt.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Daniel. Jan hat gesagt, er hat nur die ersten beiden Gesänge geschafft.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Anyways, also ich konnte da jetzt nicht so den direkten Vergleich ziehen, aber den direkten Vergleich zu sehr vielen anderen Büchern, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Die All-Time-Favorites.
Immer wieder gewünscht habt ihr euch für den All-Time-Favorite. Ich bin Circe von Madeleine Miller. Unter anderem haben sich das Ina und Veronika gewünscht und auch Julia. Und Julia hat gerade erst geschrieben, sie hat wegen einer Augenverletzung innerhalb kürzester Zeit fast alle Folgen Eat, Read, Sleep gehört. Damit verging, schreibt sie, die Tage dann doch recht schnell. Der Podcast ist eine Perle. Vielen Dank. Danke, Julia. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Und Julia hat uns dann mehrere All-Time-Favorites geschickt, unter anderem Ich bin Circe, weil sie meint, das ist wunderschön erzählte griechische Mythologie rund um Circe.
Und das stimmt und das passt natürlich jetzt auch zur Odyssee. Circe, spannende Figur aus der Odyssee, sie ist Zauberin, sie ist Hexe und eben auch mit einer eigenen Geschichte und das reicht für ein Spin-off der Odyssee sozusagen. Circe hat, wir sagen Circe, es gibt Leute, die Kirke sagen, bitte schreibt keine Mails, wir wissen es und wir sagen an dieser Stelle Circe. Sie hat göttliches Blut in sich, sie ist also auch unsterblich wie eine Göttin, sie ist Tochter des Sonnengottes Helios, aber sie ist ungeliebt, ihr Haar ist so ein bisschen fleckig, ihre Stimme ist krächzend, Zitat, wie eine ertrinkende Möwe. Und sie führt da so ein bisschen bei Hofe ein Schattendasein. Und Madeleine Miller, die erzählt, wie Circe aufwächst. Sie nimmt diese Bruchstücke aus der Mythologie, aus diesen alten Geschichten und macht daraus Puzzleteile für eine schöne Geschichte, für ein neues Circe-Mosaik. Wie Circe zaubern lernt, erfahren wir eher fast zufällig, wie sie nämlich den sterblichen Glaukon, den sie liebt, in einen Gott verwandelt. Als der sich dann aber in eine Nymphe verknallt, verwandelt Circe sie in ein Seeungeheuer, nämlich in
Skylla.
Also das ist eines der Monster aus der Odyssee. Sie wird verbannt auf eine einsame Insel und da lebt sie so, auch manchmal mit Nymphen, manchmal alleine. Und sie ist ja unsterblich, lebt da so hunderte Jahre und ab und zu kommt mal Hermes vorbei und sie trinken Kaffee und nicht nur, sag ich mal.
Sie lernen sich besser kennen.
Sie lernen sich besser kennen. Dann gibt es auch immer wieder strandende Seeleute, die
in Schweine verwandelt werden.
Oder ja, und die auch sehr schlecht mit ihr umgehen wollen. Also es hat ja auch eine Widerständigkeit einer Frau. Es hat also auch diese feministischen Impulse, Emanzipationsimpulse, Circe als widerständige, sich selbst behauptende Frau. Und sie verwandelt eben die Menschen in Tiere, aber nach dem Motto, sie bringt den eigentlichen Kern zum Vorschein. Das ist ja immer das spielt auch eine Rolle. Und bis dann eines Tages Odysseus mit einer Mannschaft auftaucht und sie macht auch hier aus den Männern Schweine. Odysseus kommt so nach und sagt, was geht denn hier? Und der ist ja nicht dumm, der hat so ein Gegenmittel gegen den Zauber dabei, so ein Kraut.
Weil ihm Hermes was verraten hat vorher.
Und es gibt dann zwischen den beiden so ein erotisch aufgeladenes Wortduell, also ein richtig tolles Kammerspiel, kann man schon sagen. Und das ist witzig, unterhaltsam, auch ein schöner feministischer Spin dieser Mythologie, auch so ein feministischer Detox nach diesem Gewaltrausch aus dem Kino, fand ich schon. Ich mochte das sehr, Zirze.
Ich war ein bisschen entsetzt, weil den Teil hatte ich vergessen und der ist auch in dem Film nicht. Ich dachte so, Entschuldigung, du bist verheiratet, Odysseus? Wie kannst du nur? Und da ist er ja noch nicht verwirrt, wie bei Kalypso, die ihn ja verwirrt gemacht hat. Das würde ich sagen, verzeihe ich ihm. Aber der sehenden Auges,
ja.
Der alte Betrüger.
Ja.
Ja, nee, hat mir.
So sind die Männer. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Das wird ja auch wörtlich auch immer so.
Aber ich war so ein bisschen aufromantisiert nach dem Odysseus.
Du hast auch gerade deine Fäuste in die Seiten gestemmt, wirklich? Die Empörung ganz in der Körperspannung verankert.
Ja, und das hat auch so ein bisschen diesem feministischen Gedanken widersprochen, weil ich denke so, das gönnt er sich da einfach mal. Fand ich nicht so gut.
Ja, sie macht ja keine Gefangenen und kennt ja keine Verwandten. Das ist schon so. Also sie zieht da ihr Ding durch.
Aber ja, sie glaub, so ist ja. Aber er, also wirklich. Also ihr nehme ich es jetzt nicht so übel.
Aber es ist ein schönes Buch.
Ja, es ist ein tolles Buch. Ich hatte das vor langer Zeit schon mal angefangen und war so ein bisschen gelangweilt, habe es wieder weggelegt. Und ich finde, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Also es wird dann ab der Mitte oder nach dem ersten Drittel deutlich stärker, weil einfach mehr passiert. So dieses Rumgejaule am Anfang da im Palast von Helios.
Das ist ein bisschen,
ich werde nicht beachtet und alle meine Schwestern sind besser als ich. Das hat mich so ein kleines bisschen genervt. Aber dann ist alles drin, was man
Charakter muss ja erstmal eingeführt werden. Aber dann wird es dann auch witzig und auch dieses Miteinander mit Göttern und diese Intrigen und dieses Geläster von Hermes und mit Apollon und so. Das ist schon sehr unterhaltsam.
Es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig mitgerissen, weil ich das alles schon so oft gelesen habe. Ich weiß nicht, wie viele Varianten du von diesen alten griechischen Sagen gelesen hast. Ich habe ja schon als Kind Auguste Lechler gelesen. Sagt dir der Name?
Nee, das sagt man nicht.
Das ist eine deutsche Autorin, die hat so in den 50er, 60er, 70er Jahren alle möglichen Sagen für Kinder aufbereitet. Und ich habe das alles mit Begeisterung gelesen. Odyssee, Ilias, Aeneas, König Artus, was weiß ich. Und ich wollte das irgendwann auch mal in den Podcast mitbringen, weil ich das in so guter Erinnerung hatte. Und ich habe es dann nochmal gelesen. Was soll ich sagen? Es ist furchtbar. Und ich frage mich, alle, die uns zuhören, die das vielleicht auch gelesen haben in ihrer Kindheit, lest das nochmal und sagt mir, ob es nicht wirklich furchtbar ist. Ich konnte es nicht fassen, wie ich das lesen konnte. Super pathetisch, überhaupt nicht kindgerecht. Was war da los mit mir? Und ich war eigentlich ja Enid Blyton geschult, also keine Ahnung, vielleicht hatte ich da gerade nichts anderes oder was weiß ich.
Gustav Schwab habe ich damals gelesen.
Ja, genau.
Vielleicht habe ich da auch die Odyssee, also das war
gängiges Ding. Genau. Und dann habe ich aber auch für den Job, weil ich mache ja viele Kinder- und Jugendbuchbesprechungen bei uns im Programm und da ist auch alle Nase lang ist irgendwie eine Neuinterpretation von griechischen Sagen. Da habe ich auch sehr viel gelesen über griechische Götter, Halbgötter, Helden, Monster, alles dabei. Und irgendwie denke ich dann so, ja, also ich habe jetzt nicht mehr so diesen Spannungsmoment, wie geht diese Geschichte wohl weiter, weil ich so vieles daraus einfach schon
ausgelesen
habe.
Naja, aber darum geht es da ja gar nicht.
Ja,
bei
doch
der
ein
Titanic,
bisschen.
Weiß man ja auch, dass das Schiff sinkt am Ende. Also es gibt ja bestimmte...
Ja, aber du kennst ja nicht jede einzelne Geschichte. Naja, gut, natürlich ist es immer noch ein bisschen neu, aber wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen drüber. Ein Tipp für alle, die sich jetzt vielleicht mal neu einen Überblick verschaffen wollen über diese Götter- und Heldensagen der griechischen Mythologie, empfehle ich Percy Jackson. Diese Reihe von diesem Jungen, der übrigens auch ein Sohn von Poseidon ist, wie sich herausstellt. Der lebt eigentlich ja im Alltag in New York und dann stellt sich irgendwie heraus, er ist ein Sohn von Poseidon und muss deswegen in ein Halbblutcamp, das sind ja dann so Halbgötter, Halbblutcamp und da ausgebildet werden, um dann irgendwas zu retten. Habe ich vergessen.
Also Homer trifft Joan K. Rowling.
Ja, so ungefähr. Ja. Rick Riordan heißt der Autor. Und das ist ja die Reihe, die alle nach Harry Potter lesen, weil es ist nicht ganz so toll wie Harry Potter, aber es hat ähnliches Suchtpotenzial. Und da werden auch halt diverse Themen und Motive aus den griechischen Sagen durchgespielt. Das ist wirklich ein Kinderbuch ab 12 und es gibt aber so eine Art Spin-off davon. Percy Jackson erzählt griechische Götter- und Heldensagen und das sind eben diese ganzen Geschichten nochmal erzählt mit dem typischen Percy Jackson-Humor. Man muss die eigentlichen Bände gar nicht kennen dafür. Ich habe das meinem Sohn vorgelesen. Während der Pandemie haben wir sehr viel darin gelesen, hatten wir ja sehr viel Zeit. Alles vorgelesen und ich hatte daran gleichermaßen Spaß.
Oh, schön.
Und ich kannte gar nicht jetzt jeden Band aus der eigentlichen Serie. Das ist für Kinder offiziell ab 12. Ich glaube, man kann das absolut auch schon 10-Jährigen vorlesen. Das ist in Teilen natürlich ein kleines bisschen brutal. wissen wir ja, sind, so sind halt diese Sagen. Und man kann das auch total gut als Erwachsene lesen, wenn man nicht mehr genau weiß, was war das jetzt eigentlich hier mit dem goldenen Vlies und was hat Athena eigentlich mit Eulen zu tun. So, das wird da alles geklärt.
Es gibt noch ein anderes Buch zur Odyssee, an das uns Janina aus der Eat, Read, Sleep Community erinnert hat. Es ist eher für Erwachsene und für Fortgeschrittene. Es geht um ein Buch von Christa Wolf, der DDR-Schriftstellerin, die Geschichte von Cassandra aufgeschrieben hat. Die Geschichte eben der Seherin, der niemand glaubt, in Troja. Wäre dein Job gewesen, haben wir festgestellt.
Wegen also, des Pferdes.
Ja, die den Trojanern sagt, Vorsicht, Gefahr, die tricksen die Griechen. Und wir wissen ja, wie das dann ausgegangen ist. Ja? Oh, ein Pferd, tolles Geschenk. Ja, genau. Und Christa Wolf erzählt die Geschichte als Ohnmachtsgeschichte in einem Machtapparat. Und es geht natürlich auch um die DDR im Kalten Krieg, um Rüstung und so. Und das hat so diese Vibes. Ja? Mitten im Wettrüsten schwingt das da auch mit. Also Christa Wolf, ein Klassiker der DDR-Literatur, Cassandra. Und ich sag mal, auch fürs Quiz schippern wir weiter mit Odysseus auf dem Weg nach Ithaka.
Ich bin gespannt, auch ich habe was dazu dabei. Mal sehen, was du von mir wissen willst.
Das Quiz.
James Joyce hat auch eine Odyssee geschrieben, nämlich Ulysses. Aber statt 10 Jahre ist Leopold Bloom nur einen Tag unterwegs. Das wäre als Quizfrage viel zu einfach gewesen. Mhm. Aber Vorbild ist ja die Odyssee. Im 11. Kapitel imitiert James Joyce den betörenden Gesang der Sirenen. Und zwar durch Sprache. Er macht einen Trick. Was für einen Trick? Wie macht er das? A. Er schreibt das komplette Kapitel in Reimform. Und wenn man das rückwärts liest, ergibt es denselben Sinn. Also das ist eine Palindrom-Poesie. Mhm. B. Er komponiert den Text wie eine Musikfuge und eröffnet dieses Kapitel mit 60 scheinbar völlig sinnlosen Wortfetzen als Ouvertüre. Oder C. Er streicht alle Vokale aus diesem Text dieses Kapitels, um das Zischen des Meeres und den hohlen Klang der Sirenenstimmen nachzuahmen.
Oh Gott, das weiß ich natürlich absolut gar nicht. Also Ulysses ist auch ein Buch, mit dem ich sehr gekämpft habe. Das mussten wir in der Schule lesen. Kann ich mich nicht erinnern. Sag nochmal kurz, A wäre nochmal...
A war das Kapitel in Reimform, was man rückwärts, also Palindrompoesie. B war die Musikkomposition. Oder C das Zischen ohne
ja,
Vokale.
Ja, keine Vokale. Also ich würde eigentlich James Joyce alles zutrauen davon. Absolut. Ganzes Kapitel rückwärts gelesen, das kommt mir schon ein bisschen sehr abgedreht vor. Alle Vokale streichen ist, also gerade Sirenen, da höre ich eigentlich eher Vokale, als dass ich keine Vokale höre. Und die Musikkomposition mit dem, was war das nochmal, der erste Absatz ist komplett sinnentleert, das kommt mir auch sehr nah an der Realität. Ich kann mich kaum entscheiden, ich sag mal trotzdem doch jetzt C.
Du warst so nah dran.
Ich war kurz bei B,
dran.
Ne?
Du warst
ich bei B. Ist B. Aber B, ich dachte, ja. Also Komposition, was hat denn James Joyce, wie kann er denn eine Komposition
Musik,
schreiben?
Aber so von der Struktur eine Fuge. Also ja, das heißt, du wirst immer wieder...
Ich verstehe halt nichts von Musik, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen.
Also Sven,
aber den Anfang mit dem...
Mit den Wortfetzen, genau. Ja, und das, so war es tatsächlich auch. Also er hat versucht, mit über eine musikalische Struktur, über eine mathematische Struktur,
oh Gott,
über immer wiederkehrende Sprach- und Wortmotive eine Textur zu erzeugen, die an einen Sirenengesang erinnern könnte.
Ja, schön. Würde man heute mit KI machen.
Würde man heute, genau.
Oh Gott, das war sehr böse. Okay, meine Odysseus-Frage ist, oder beziehungsweise Odyssee und Co. habe ich sie genannt, die Frage, damit wir nochmal bei O sind. Odyssee und Co. In der griechischen Mythologie verlaufen Geburten von Göttern selten normal. Wie wurde zum Beispiel Athene geboren? A. Sie sprang in voller Rüstung aus dem Kopf des Zeus. B. Sie entstand aus weißem Meeresschaum. Oder C. Zeus hatte sie in seinen Oberschenkel eingenäht. Alle diese Sachen kommen vor.
Die kommen vor. Ich glaube, die mit dem Meeresschaum, ist das nicht Venus irgendwie?
Ich sage erstmal nichts.
Na gut, also das mit dem Oberschenkel ist so abgefahren. Er hat sie in seinen Oberschenkel eingenäht. Nein, ich würde sagen, das ist die volle Rüstung. Ich würde sagen A.
Und das ist richtig. Sie sprang in voller Rüstung aus dem Kopf des Zeus. B ist Venus, beziehungsweise in Griechenland Aphrodite.
Aphrodite, ja.
Und C ist Dionysos. Ja. Den hatte sich Zeus mal eben in seinen Oberschenkel eingenäht, weil er den Ungeborenen aus dem Körper einer Frau, die er wahrscheinlich vorher, habe ich jetzt vergessen, umgebracht hat, retten musste. Dann hat er den sich in seinen Oberschenkel eingenäht, bis es zur Geburt kommen sollte. Und dann ist er da irgendwie rausgetrennt worden. Und übrigens, Athene ist auch aus dem Kopf rausgesprungen. Die ist in seinem Kopf gelandet, nachdem Zeus seine geliebte Metis verschlungen hat, Athenes Mutter. Normal, ja, in Griechenland.
Normal in Griechenland. Ein normaler Dienstagmorgen, ja, in Griechenland.
Auf dem Olymp. Genau.
Idrit Sleep meets Archäologie. Schliemann hat ja Troja gefunden. Was meinte er noch entdeckt zu haben? A. Die versteinerten Überreste des treuen Hundes Argos, der lauter Odyssee 20 Jahre auf sein Herrchen gewartet hat. Das war auch eine schöne Szene im Film, ne?
Ja, ja, oh mein, ja, Gott, ja. Da habe ich Daniel neben mir. Ah,
oh, genau. B. Eine Urne, die angeblich die Asche von Odysseus und Penelope persönlich enthielt. Oder C. Die Überreste eines riesigen einäugigen Schädels, den er für den Beweis der Existenz des Zyklopen Polyphem hielt.
Oh Gott.
Also der Hund, die Asche von Odysseus oder der Zyklop?
Ich glaube, die Asche in einer Urne, das würde ich mal ausschließen. Der Hund, Knochen von einem Hund. Ich sag C. Ich war so nah dran.
Du warst auch hier nah dran. Es ist wieder B.
Wirklich? Das mit der Urne?
Der hat wirklich gedacht, die Asche von Odysseus und Penelope und den Nachfahren gefunden.
Wirklich?
Weil der war ja so im Troja und Odysseus Rausch. Und er hat gesagt, so bam, hier muss es sein.
Hier ist ein Krug, hier ist Asche drin. Das ist so bestimmt was. Von Odysseus.
Steht in den Akten tatsächlich drin. Aber
bisschen kurz gesprungen, sage ich mal.
Diese Polyphem-Geschichte mit dem einäugigen Dings, die haben mal wirklich mal, wie das kommt, die haben mal Skelette von Zwergelefanten gefunden. Und da, wo der Rüssel ist, ist im Schädel so ein Loch in der Mitte. Und deshalb haben die gedacht, das ist möglicherweise, also ist eine Theorie, dass sie gesagt haben, okay, das war mal so ein einäugiges, menschenartiges Wesen, so ein Polyphem. Und der ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die diese Zwergelefantenknochen mal gesehen haben und haben gedacht, oh, da war mal wohl.
Meinst Homer hat die Zwergelefantenknochen gefunden und dachte sich so, ach.
Ja, so Homer und seine Schule sozusagen. Ja. Damals
sind seine Kumpels.
Ja, seine Kumpels, genau.
Ah ja, interessant. Meine zweite Kategorie ist O Buchpreis. Wir haben uns ja viel mit der Longlist beschäftigt. Also wir beschäftigen uns viel mit der Longlist. Ich habe schon ein paar Sachen angelesen, ein paar Sachen weggelegt und einiges an dich weitergereicht auch. Und wir werden in der nächsten Folge, können wir schon mal sagen, mindestens ein Buch der Longlist dabei haben. Meine Quizfrage dazu: Welche Autorin oder welcher Autor war am häufigsten auf der Longlist vertreten? Soll ich Multiple Choice machen?
Ja, bitte.
A. Heinz Strunk.
Ja, das, B, der wäre meine, ja, genau.
B. Feridun Saimoglu oder C. Robert Seethaler.
Nee, ich würde tatsächlich sagen Heinz Strunk, weil der immer, dann denkt man, wo kommt das denn hier? Und der ist auch diesmal ja drauf, deshalb würde ich sagen, ja, A, ich logge ein.
Und das ist falsch.
Was?
Heinz Strunk war erst zweimal vor diesem, also jetzt dreimal drauf.
Immerhin.
Richtig ist Feridun Saimoglu. Ach, und rate mal, wie oft der drauf war.
Fünfmal.
Sechsmal.
Oh, wirklich?
Sechsmal auf der Longlist, aber keinmal auf der Shortlist. Das ist ein tragisches Schicksal.
Das ist schon wirklich hart.
Michael Köhlmeier und Thomas Hettche sind auf Platz 2 mit jeweils 4-mal. Ich hoffe, ich habe das richtig durchgezählt, sonst mailt ruhig, wenn ihr andere Beweise habt.
Aber nicht wegen Kirkemehlen.
Nein,
deshalb
Kirkemails werden nicht angenommen.
Werden nicht angenommen und nicht beantwortet.
Ja.
Ja, ach guck mal. Ja, bin ich mal gespannt, was longlistenmäßig kommt und ob unsere Appelle auch mehr Zupackendes und Unterhaltsames auch mal zu wagen.
Ich glaube nicht. Kommt dann bei dem Lieblingsbuch der Unabhängigen. Ist auch schön.
Ist auch schön.
So, dann haben wir noch eine Sache zu tun.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Ich zieh mal.
Du ziehst mal.
Ich ziehe mal den unseren neuen Bestseller. So, es ist einiges auf der Liste, vor dem ich mich fürchte. Oh mein Gott. Was habe ich wohl gezogen, wenn ich sage, oh mein Gott?
Oh mein Gott? Wahrscheinlich ein
Heinz Strunk.
Nein!
Memories of Heidelberg
are memories of you.
Ja, das ist ein Schlager, ne?
Das ist ein Song von Peggy March und ich war neulich bei den Geschwisterpfistern.
Ja, ich weiß, du hast mir erzählt.
Das war mega.
Und haben sie das da gesungen?
Natürlich. Oh. Memories of Heidelberg. Und das ist ganz, ganz witzig, ist das ja so eine Liebesgeschichte. So eine Frau und ein Mann werden bei so einer Party im Heidelberger Schloss, wo wir ja auch schon waren,
ja,
eingeschlossen und dann knickknack.
Ach,
so. Ja,
na, da bin ich mal gespannt, was Heinz Strunk daraus macht. Da können wir ja singen nächste Folge.
Ja.
Na, das wird ja fein.
Das wird schön. Ja, die nächste Folge übrigens in 14 Tagen. Also es geht jetzt nicht weiter so mit diesem wöchentlichen Rhythmus.
Aber sicherheitshalber nochmal hier die Empfehlung, den Newsletter zu abonnieren. Da wisst ihr nämlich immer genau Bescheid, was kommt. Und der kommt jetzt immer am Samstag nach unserer Folge. Wer den noch nicht abonniert hat, da gibt es immer Anekdoten von hinter den Kulissen unseres Podcasts. Und immer auch noch den einen oder anderen extra Buchtipp, den wir hier im Podcast gar nicht unterbringen können. Und manchmal gibt es auch eine kleine philosophische Betrachtung.
Total. Total. Also das volle Paket hier bei
Ihnen. Das volle Paket. Den Link dazu, wie man den bekommt, da guckt ihr einfach mal in die Shownotes. Da haben wir euch einen Direktlink reingepackt.
Ja, schickt uns eure All-Time-Favorites, eure Vorschläge und eure Meinung zum Bestseller oder alles, was ihr so auf dem Herzen habt, an eatreadsleep@ndr.de.
Und schickt auch gerne Quizfragen.
Ja,
ich kann gerne Quizfragen gebrauchen. Diesmal ging es mir leicht von der Hand, aber manchmal sitze ich da schon mal ein Stündchen, bis ich so eine Quizfrage habe.
Diesmal hatte ich einen Flow. Also es flutschte so, wie die flutschen sollen, diese kleinen Keilchen. Es flutschte diesmal. Ja, wir flutschen dann in die nächste Folge.
Oh nein, das hast du nicht gesagt. Kannst du das bitte nochmal neu sagen? Oh mein Gott, Überleitung
aus der Hölle. Es flutschte diesmal. Wie kommen wir hier raus?
Wir einfach...
Also.
Bald gibt es eine nächste Folge. Tschüss.
Ja, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, apropos Flutschen.
Ist ein schlimmes Wort.
Ja, aber Flutschen habe ich tatsächlich auch bei der Recherche zu diesen Keilchen aus Ostpreußen, zu diesen Kartoffeldingen. Die sind ja, haben ja diese galertartige, gummiartige Konsistenz. Und die sollen so flutschen. Aha. Also die sind tatsächlich.
Auf den Teller oder in den Hals rein?
In den Mund rein.
Ich konnte auch nie Flutschfingereis bestellen, weil ich es so ein unangenehmes Wort finde.
Aber du hast ja irgendwie auch tatsächlich, bist da so ein bisschen...
Ja, ich habe sofort, da gibt es einen Namen für. Wenn man so Wörter hat, die man so gar nicht mag.
Schmunzeln.
Genau.
Ja, genau.
Genau.
Und hier haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wann ist ein Mann ein Mann? Nicht nur Herbert Grönemeyer hat sich diese Frage gestellt, sondern es tun auch viele Männer im Internet. Die Antwort: stark sein, sich durchsetzen, keine Schwäche zeigen. Das sagt zumindest Andrew Tate, der umstrittene Influencer, der erreicht ja vor allem junge Männer und ist Teil der sogenannten Manosphere, einem Netzwerk aus Influencern und Online-Communities, in denen traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit verbreitet sind und Frauen häufig abgewertet werden. Und manchmal führen diese Inhalte junge Männer sogar in die rechtsextreme Szene.
Und darum geht es in Springerstiefel. Das ist ein Podcast, der sich mit Rechtsextremismus und seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft beschäftigt. Und da gibt es jetzt die dritte Staffel, Alpha oder Opfer heißt die. Und die Hosts Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba sprechen mit jungen Männern, die in diese Welt reingeraten sind, in diese Manosphere, und fragen, was macht die Botschaften von Andrew Tate und Co. für sie so anziehend? Und warum gelingt es Rechtsextremen, daran anzuknüpfen?
Springerstiefel, Alpha oder Opfer? Das könnt ihr jetzt in der ARD Sounds App hören und den Link, den findet ihr in den Shownotes.